Ja, diese Sache mit Leben und mit erfülltem Leben und die Suche danach. Ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass das ein zutiefst menschliches Bedürfnis ist von jedem, der heute Morgen hier sitzt, ein sinnerfülltes und Leben zu leben und auf der Suche zu sein nach einem Leben, was uns echt zutiefst erfüllt, wo wir richtig satt werden, wo wir den Eindruck haben, das ist es zu leben. Da lohnt es sich für zu leben. Das befriedigt mich zutiefst. Das erste Mal, als ich so diese Sehnsucht, wirklich Sehnsucht nach Leben gespürt habe, so ganz bewusst, mir auch bewusst geworden ist, war ich schon ein bisschen älter. So im Alter von 17 bis 20. Da habe ich das für mich echt so erlebt, dass da so eine prinzipielle Leere aufkam. Also etwas, wo ich dachte, was immer ich auch tue, es erfüllt mich nicht. Ich hatte eigentlich alles, was man so braucht. Ich hatte eine gute Arbeitsstelle, ich hatte Freunde, ich habe mich mit den Freunden oft getroffen. Das war auch so das, wo ich dachte, das erfüllt mich. Das Problem war nur, wenn ich dann allein war und die Freunde alle was anderes vorhatten, da kam diese Leere so auf. Das war keine tiefe, tiefe Verzweiflung. Ich bin auch nicht in Depressionen abgerutscht. Ich habe auch nicht versucht, so diese Leere dann mit irgendwelchen Drogen oder sonst irgendwas zu füllen. Irgendwann habe ich es erlebt, wie Leute das gemacht haben, habe mit Strafgefangenen und mit Drogenabhängigen gearbeitet. Und da habe ich das erste Mal Gott für meine Feigheit gedankt, dass ich als Jugendlicher zu feige war, irgendwie mal was auszuprobieren. Und habe dann gesagt, Mensch, da hat Gott mich bewahrt, als ich gesehen habe, wie kaputt Menschen waren, weil sie diese wahnsinnige Sehnsucht danach, nach Leben, nach geliebt werden, nach Erfüllung mit irgendwas gefüllt haben, wo sie dachten, das bringt's vielleicht. Und es hat nichts gebracht. Es hat sie kaputt gemacht, zerstört, ausgeschlachtet und wie so eine leere Flasche oder eine leere Dose kaputt zurückgelassen. Und diese Leere, es gab so ein Ereignis in meinem Leben, da hat diese Leere sich wirklich gefüllt. Diese Leere habe ich so nicht mehr erlebt. Ich erlebe sie manchmal auch noch, kommt da gleich noch zu, warum sie wiederkommt manchmal, vielleicht nicht ganz so in der Tiefe, trotzdem ich habe so eine Sehnsucht nach Leben erlebe, obwohl ich jetzt Christ bin, das war ich übrigens damals auch schon, habe mich damals auch schon bekehrt, wie man im frommen Jargon sagt, das heißt also mein Leben Jesus gegeben, das habe ich ungefähr zu der Zeit mehrere Dutzend Male gemacht, aber gemerkt irgendwie, das bringt es nicht. Aber das hat sich verändert, als ich gemerkt habe, Jesus berührt mich. Nicht, ich versuche verzweifelt irgendwie Gott dazu zu bringen, was in meinem Leben zu füllen, sondern als ich gemerkt habe, Jesus berührt mich. Und ich weiß nicht, wie dir es geht, ob du auf der Suche nach Leben bist oder denkst, nö, ich habe alles. Mein Job erfüllt mich, meine Familie erfüllt mich, meine Freizeitaktivitäten erfüllen mich. Alles erfüllt mich eigentlich, was ich so mache. Wir hatten mal haben eine Bekannte, mit der haben wir jetzt nicht mehr so viel Kontakt in der vorigen Gemeinde. Am Rande war sie, ab und zu kam sie mal, aber war kein Christ und die sagte, und die war so ein Workaholic. Die bastelte ständig an ihrem Haus, hatte noch nebenbei zwei Jobs, 4 Kinder zu erziehen, alleinerziehend und dann noch eine Scheune, die sie ausgebaut hat, alles mögliche. Und ich habe mich immer gewundert, wie schafft die das? Und in einem Gespräch sagte sie, also ich mache das schon auch, damit ich nicht zur Ruhe komme und mir Gedanken über mein Leben machen muss. Wenn ich nämlich zur Ruhe komme, dann kommt da so eine Leere hoch und viele andere Dinge und das ist kaum auszuhalten. Deswegen suche ich mir ein Projekt nach dem anderen. Das hat sie voll erfüllt. Aber sie sagte auch, wehe, ich komme zur Ruhe. Wehe, ich denke mal über mein Leben nach, dann das kann ich mir nie erlauben. Dann wird es einfach zu schmerzhaft und zu heftig und dann klafft da ein tiefes Loch. Wir haben eben den Text gehört, um den es in der Predigt geht, Johannesbrief. Ich lese ihn nochmal nach einer ein bisschen anderen Übersetzung und in drei Sprachen kann man es mitlesen. Wer das immer kann Englisch, Französisch, Tigrinja, der kann es tun. Ansonsten darf er zuhören. Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Leben in ganzer Fülle. Das hört sich vielleicht für uns ein bisschen komisch an. Was ist da die Tür und Diebe und Räuber und Schafe und wer geht wohin und wer ist da die Tür und wer geht durch die Tür und wenn ja, wer nicht? Also das ist ein Bild für die Leute damals, was jeder verstehen konnte. Schafe gab es in Israel en masse, Unmengen. Und jeder, der irgendwie einen Schritt aus der Tür raustat und ein bisschen in einen anderen Ort gehen musste, der wusste genau, was damit gemeint ist. In der Regel war es so, dass die Schafe in Ställen waren, die Ställe aber anders aussahen wie heute. Das waren so auf dem freien Feld ummauerte Schutzplätze ohne Dach, eben mit Mauern und einer Tür drin. Und nachts war da ein Wächter an der Tür, der aufpasste, dass keiner irgendwie durch diese Tür kam und irgendwie auch über die Mauer kletterte und die Schafe sich schnappte. Und nur durch die Tür war es möglich für die Schafe, in diesen Schutzraum reinzugehen und auch rauszugehen, um Gutes zu fressen zu finden. Und Jesus sagt jetzt, ich bin die Tür. Durch mich geht's rein und raus. Also, er sagt im Prinzip, ich bin die Tür, wer reingeht, der wird gerettet und der findet Schutz und Sicherheit und Heil und alles, was man braucht, um in diesem Schutzraum zu leben. Der ist auf der sicheren Seite, da können die Schafe sich niederlassen, sonst stehen sie, um möglichst schnell wieder weg zu sein, wenn irgendjemand anders kommt. Dort bist du sicher. Das erzählt er auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sagt er, und dann gibt es Diebe und Räuber. Und jeder, der das hörte, wusste, damit sind die Pharisäer gemeint. Die kommen, um zu stehlen. Diebe, Räuber. Die Diebe stehlen, die Räuber, die versuchen das mit Gewalt und tun das mit Gewalt, benutzen Gewalt dazu. Es gibt auch im deutschen Recht so einen Unterschied zwischen einem Überfall und einem räuberischen Überfall. Der räuberische Überfall ist meistens mit Bewaffnung und es wird Gewalt angewendet. Das ist nochmal eins drauf. Jeder wusste also, diese Pharisäer bezeichnet Jesus hier als Diebe und Räuber. Die kommen nämlich, sagt er, in eigennütziger Absicht. Die haben nicht das Beste für die Schafe im Sinn, sondern das Beste für ihre Angelegenheit und für ihre Sache und für ihren Machterhalt. Und Jesus sagt im Prinzip zu den Leuten, die da stehen, die Pharisäer, das ist ein egoistischer und auf Machterhalt konzentrierter Verbrecherhaufen. Da bekamen einige Schnappatmung. Wie kann man sowas sagen? Wie kann man die Pharisäer so bezeichnen? Manche waren sich bewusst, ja, so kommen wir uns auch vor, als dass wir unterdrückt werden, dass wir mit Vorgaben, Gesetzen und Regeln so gewürgt werden, dass wir keine Luft mehr haben zum Atmen und nicht mehr wissen, wie wir eigentlich leben sollen. Das Leben mit Gott und in unserer Religion wird uns zunehmend zur Enge und zur Belastung. Jesus sagt später, kommt her, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und er meint damit, die ihr unter den Lasten leidet, die die Pharisäer und die Frommen der damaligen Zeit, die frommen Leiter, die Gemeindeleiter der damaligen Zeit euch auflasten. Kommt, ich nehme euch diese ganzen Lasten ab. Und das andere, und das ist im Prinzip das, was Jesus hier sagt. Kommt. Kommt zu mir, bei mir kommt ihr rein und findet Schutz und Sicherheit und Befreiung anstatt Belastung. Zwei Kapitel vorher sagt Jesus, wen der Sohn frei macht, wenn euch der, nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Jesus, und in der Nähe von Jesus, und wenn wir durch ihn zu Gott kommen, bedeutet das, dass wir frei werden. Ich weiß nicht, ob du gerade an Dinge denkst, wo du denkst, das wäre richtig cool, das wäre richtig gut, wenn ich davon frei werden könnte. Vielleicht Freiheit von so einer Stimme, die dir erzählt, du bist nicht richtig, du reichst für Gott nicht, du musst besser werden, du musst mehr leisten, du musst dir die Liebe Gottes verdienen und prinzipiell ist Gott mit dir unzufrieden. Vielleicht die Freiheit von Bindungen, in denen du lebst, dass du denkst, ich bin schon so lange Jahre Christ, aber diese eine Sache, die haut mir immer einen so, ich will es nicht sagen, auf die Fresse, dass ich nicht weiß manchmal, wie ich da wieder aufstehen soll. Und ich habe den Eindruck, Gott hat die Geduld mit mir verloren. Und irgendwann muss doch Gott mal sagen, sag mal, wenn du es nicht hinkriegst, dann lassen wir es zusammen. Vielleicht irgendwie solche Bindungen, unter denen du vielleicht schon Jahre leidest. Und Jesus sagt, wenn du mich durch mich hineingehst, wirst du frei machen. Wirst du frei werden. Wen der Sohn frei wird, der ist wirklich frei. Frei macht, der ist wirklich frei. Im Gegensatz zu diesen Fesseln der Religion, den Fesseln, dass du musst, du hast zu und du musst dir alles verdienen, die Liebe Gottes und die Gnade Gottes, alles musst du dir verdienen, was die Pharisäer gesagt haben. Und da war gerade kurz vorher wirklich was passiert, wo die Pharisäer und diese Schriftgelehrten deutlich gemacht haben, wie sie Religion sehen. Jesus hat sie enorm provoziert, indem er einen Menschen geheilt hat, einen Blindgeborenen. Und er hat ihn geheilt am Sabbat. Das war für die Frommen damals eine Unverschämtheit. Sowas tut man nicht am Sabbat, da arbeitet man nicht, heilen ist Arbeit und deshalb lässt man das. Also, was machen sie als allererstes? Sie holen den Blindgeborenen herbei, so nach dem Motto, was fällt dir ein, dich einfach heilen zu lassen? Wer war das? Und wie kommst du überhaupt dazu? Warst du überhaupt blind? Und dann zitieren sie, es ist ein Affentheater, wenn man das liest, peinlich hoch drei. Und dann zitieren sie alle möglichen Leute herbei und wollen wissen, war er überhaupt blind und warum hat Jesus ihn geheilt? Was soll das am Sabbat? Wer ist überhaupt dieser Jesus da? Und der kann ja gar nicht von Gott sein, sonst hätte er das am Sabbat nicht gemacht. Und dann sagt der Blindgeborene, ist ja eigenartig. Als sie ihn fragen, wer ist denn dieser Jesus, dass ihr das nicht wisst? Wir wissen doch, dass Sünder nicht gehört werden. Und der hat Wunder getan. Sowas hat man noch nie erlebt und das kann doch nur von Gott sein. Und da werden sie so sauer und so stinkig, dass sie diesen Blindgeborenen, der jetzt sehen kann und der so froh ist, dass er wieder sehen kann, der ein Wunder erlebt, der die Heilung erlebt hat, die Befreiung erlebt hat von seinen Fesseln, dieser Blindheit, den schmeißen sie aus der Synagoge raus, aus der Gemeinschaft. Die schmeißen ihn nicht nur aus dem Raum raus und nächsten Sonntag war oder Samstag war er wieder da, sondern sie schmeißen ihn aus der Gemeinschaft raus. Der ist weg. Was war der Vorwurf? Du bist geheilt worden. Und du glaubst an diesen Jesus. Und alle, die an diesen Jesus glauben, müssen entfernt werden aus der Gemeinschaft. Das war deren Art von Religion. Sie sahen sich in ihrem Machterhalt und in ihrer Überzeugung angegriffen. Und das durfte nicht sein. Und deswegen wurden alle Menschen entfernt, die sich befreien ließen. Und dann kommt er zu Jesus und sagt, ich weiß nicht genau, wer du bist. Und Jesus sagt, das ist ganz bemerkenswert, macht er so gut wie nie. Glaubst du an den Menschensohn, fragt er, also an den Messias, an den Retter? Und dann sagt er, gut, junger Mann, ich, der Blindgeborene, der jetzt wieder sehen kann, ich weiß nicht, wer der ist. Und Jesus sagt, er steht vor dir. Ganz selten sagt Jesus, dass er sich zu erkennen gibt als der Messias, als der Retter. Und dann sagt dieser junge Mann, ich glaube. Und ich will dir nachfolgen. Er hat gemerkt, er ist frei geworden und er ist sozusagen durch diese Tür Jesus zu dieser Herde gegangen, die aus dieser großen Herde der Gefangenen in die Freiheit geführt wurde. Und er ist frei geworden und er hat erlebt, dass bei Jesus die ganze Last der Religion abfällt und er mit Gott leben kann, in einer Freiheit, die er vorher nicht gekannt hat. wen der Sohn frei macht, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Psalm 18, Vers 37 sagt David, du hast vor mir freien Raum geschaffen, deshalb konnte ich vorwärts gehen, ohne zu Fall zu kommen. Du hast vor mir freien Raum geschaffen, deswegen konnte ich vorwärts gehen, ohne zu Fall zu kommen. Wenn jemand durch die Tür, wenn jemand durch Jesus zu Gott kommt, bereitet Jesus den Weg, dass man wieder gehen kann. Eine Perspektive, auf die es sich lohnt zuzuleben. Ein- und ausgehen, sagt Jesus. Du wirst ein- und ausgehen. Wo Jesus dein Leben in die Hand nimmt und du durch Jesus zu Gott kommst, da wirst du merken, dass dein Lebensweg gangbar ist, weil Jesus ihn gangbar macht. Das, was vorher unmöglich war, wird plötzlich möglich, weil Jesus dir den Weg bereitet und nicht die Volksbank. Aber das ist genau die Frage. Wo suchen wir eigentlich das wahre Leben? Wo glauben wir, finden wir gangbare Wege? Wo finden wir gangbare Wege? Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Also eingehen in diesen Schutzraum, wo wir in der Beziehung zu Jesus, in der Beziehung zu Gott Sicherheit finden, heil, geschützt sind, gut aufgehoben sind vor diesen Räubern und diesen Verbrechern. Es ist sehr, relativ selten, dass wenn wir gleich auf dem Weg nach Hause irgendwelchen Pharisäern begegnen, mit gelockten Ringeln vielleicht oder wie auch immer, die uns sagen, das war nichts, das, was du da in der Freien Evangelischen Gemeinde gehört hast, du musst das und das und das und das tun. Aber was sind eigentlich die Räuber und Verbrecher in unserem Leben? Ich glaube, eigentlich wäre es ganz nett, wenn wir so ein paar Pharisäer hätten, die könnte man ganz gut identifizieren, aber die Räuber und Verbrecher und Diebe in unserem Leben sind vielleicht ganz andere, die auf der Klaviatur unserer Sehnsüchte und unserer Suche nach Leben rumspielen und uns vorgaukeln wollen, wenn du das tust oder das besitzt, dann hast du erfülltes Leben. Diese Sehnsucht ist so tief in uns verankert, in jedem von uns. Ich glaube sogar, dass sie Gott in uns hineingelegt hat. Aber die ist so tief in uns verankert, dass sie an jeder Stelle wieder aufploppt. Und das macht die Werbung sich zugute. Und die spielt hervorragend, die Werbemacher spielen hervorragend auf dieser Klaviatur unserer Sehnsüchte, unserer Bedürfnisse, die wir alle haben. Und sie gaukeln uns vor, wenn du das neueste Handy hast, dann ändert sich dein Leben kolossal. Wenn du das neueste Auto hast, wenn du auf das neueste Event gehst, wenn du immer up to date bist, wenn du einen vollen Terminplan hast, wenn du in deinem Beruf wenn du aufgehst in deinem Beruf, das wird dein Leben erfüllen. Und machen wir uns nichts vor, wir glauben den Dingen. Wir glauben ihnen. Also ich falle auf Werbung immer wieder rein. Nicht darum, ich habe gestern geguckt, was könnte man denn für Werbung? Ich habe mal bei YouTube geguckt, da kam Domestos-Werbung für Toilette. Der hat mich jetzt gerade nicht so angemacht. Aber andere Werbung, die Sehnsüchte in mir anrührt, die genau an diese Stellen andockt, wo ich empfindlich bin, wo ich Sehnsüchte und Verlangen habe, da rede ich mir das schnell ein und denke, wenn ich das habe, dann verbessert sich mein Leben, dann werde ich freier. Und ich habe oft festgestellt, ich werde nicht freier, ich werde gebundener. Und stelle dann hinterher fest, du liebe Zeit, ich hätte es ja auch vorher wissen müssen, aber es geht denen tatsächlich nur ums Geld. Überraschung. Es geht denen darum, Profit zu machen. Es geht denen eigentlich darum, mich auszunehmen. Und du kannst heute überall Kredite kriegen, für alles Mögliche. Du kannst zu Saturn gehen, kannst alles auf Pump kaufen. 0% Finanzierung. Das Problem ist nur, dass das nicht ein... dass du trotzdem noch was bezahlen musst und dass es vielleicht 20 Euro pro Monat sind, aber bei 5 Dingen sind schon 100. Und plötzlich merkt, und dann kommt irgendwann ein Schreiben vielleicht von der Bank, die sagt, sagen Sie mal, da ist nichts mehr gedeckt. Wir schicken diese Lastschriften wieder zurück. Dann kostet plötzlich nicht 20 Euro, sondern 35, weil das 15 Euro vielleicht Gebühr kostet. Und plötzlich merkst du, ich bin total gefangen von den Dingen, die mir die Freiheit versprochen haben. Jesus sagt, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und wenn du durch mich ein- und ausgehst, wirst du gute Weide finden. Gute Weide finden heißt, du bekommst alles, was du zum Leben brauchst. Tolle Wiesen, wo du grasen kannst, wo du wirkliche Erfüllung im Leben erlebst. Und diese Erfüllung liegt bei mir und nicht bei den Dieben und Räubern, die eigentlich ganz attraktiv aussehen. Manche sehen nicht so attraktiv aus, aber manche sind echt attraktiv und die versprechen dir alles Mögliche. Jesus ist die Tür. Was heißt denn das? Was heißt denn das? Das heißt einmal, er sagt, wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Das heißt, wird versöhnt werden mit Gott. Das heißt auch, nur er ist der Weg und die Tür zu Gott. Jesus versöhnt dich mit Gott. Das heißt gerettet werden. Die Beziehung zwischen dir und Gott, die gestört war, wird versöhnt. Alles wird gut. Wo Versöhnung, echte Versöhnung geschieht, da kommt Freiheit auf. Ich weiß nicht, ob du das erlebt hast in Beziehungen. Vielleicht jahrelang Stress, jahrelang Spannungen und plötzlich geschieht Versöhnung. Das ist eine enorme Befreiung. Alles ist dir vergeben. Jesus macht dich vollkommen frei. Jesus ist die Tür nach Hause, in die Geborgenheit des Vaters. Dieser Schutzraum auf dem freien Feld bedeutet unbedingte Geborgenheit. Zur Ruhe kommen können, Frieden haben können, nicht mehr hetzen müssen, sich nicht mehr vom Terminkalender sich prägen zu lassen und sich dadurch zu identifizieren, vielleicht, dass man viel leistet, sondern wirklich zur Ruhe kommen zu können. Und Jesus ist der Versorger, der sich um alle deine Bedürfnisse kümmert. Manchmal, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich bin so aufgewachsen, dass ich manchmal denke, ja, um die geistlichen Dinge kümmert sich der Herr. Für den Rest sorgen wir mal lieber selbst. Ist Gott nicht so wichtig? Jesus sagt das ganz anders. Er kümmert sich um alle Bedürfnisse. Und wenn man die Evangelien durchliest, sieht man das, wie Jesus die Leute fragt, was soll ich dir denn tun? Und die wenigsten sagen, dass ich geistlich wachse, dass ich noch mehr Glauben habe. Die sagen, heile mich, mach mich rein, gesund. Wir brauchen zu essen. Und Jesus macht das. Und Jesus sagt nicht, also hör mal zu. Also um solche Kikikram, da kümmere ich mich nicht. Ich bin für die geistlichen Dinge da in deinem Leben. Das erleben Menschen in anderen Teilen der Erde viel konkreter, weil sie darauf angewiesen sind, dass Jesus sich ums tägliche Brot kümmert. Wir denken, also da wollen wir Jesus nicht mit belasten, das kriegen wir schon selbst hin. Gehen wir morgen zum Bäcker, der backt frisches Brot. Da brauchen wir Jesus nicht für. Jesus kümmert sich um alle Bedürfnisse, auch um die tiefsten Sehnsüchte, die du versuchst mit Dingen zu stillen, die dich immer wieder gefangen nehmen. Glaubst du das? Und jetzt denkst du vielleicht, naja, das, also, so kann man es ja auch nicht sehen. Das hieße ja, Jesus kümmert sich um alle Bedürfnisse. Ist es so, dass wenn ich Jesus nachfolge und durch die Tür zu Jesus gehe, wird alles gut, alles bestens, alle Bedürfnisse gedeckt, alles, was ich mir so wünsche und vorstelle, geht in Erfüllung wie so die gute Jesusfee, die mit dem Zauberstab mit Glitzer rumläuft und auf alle meine Bedürfnisse klingen macht und dann sind sie erfüllt? Denkst du vielleicht, es ist nicht so. Nein, ich habe Mangel und das ist genau, Jesus hat viele Gebete nicht erhört. Und das stimmt auch. Und das stimmt auch. Dieser Bibeltext, den wir hier gelesen haben, die Worte, die Jesus sagt, fordern uns heraus, unsere Vorstellung von erfülltem Leben auf den Prüfstand zu stellen. Und zu überlegen, was meint denn Jesus, wenn er von erfülltem Leben redet? Was meint er denn? Und kann das sein, dass ich deshalb so einen Mangel habe, weil ich ständig an der falschen Stelle suche? Ich weiß nicht, wer die Rolling Stones noch kennt. Viele haben es schon gehört, aber die Jüngeren wahrscheinlich nicht, die Älteren schon. Wer kennt Rolling Stones? Wer mag die Musik? Gehen schon ein paar runter. Ja, es sind zwei noch oben geblieben. Und es gibt bei den Rolling Stones einen großen Theologen. Wusste ich auch nicht, aber als ich den Text da las, dachte ich, Mick Jagger ist der größte Theologe von den Rolling Stones. Der hat nämlich ein Lied geschrieben, das frage ich mich manchmal, wir Christen müssten mehr Rolling Stones hören. Dann würden wir mehr verstehen, worum es geht. Und dieses Lied heißt I Can Get No Satisfaction. Da sage ich mal, woher weiß der das? Das sind doch Leute, die allen Erfolg haben. Und ich lese uns mal diesen Liedtext komplett vor auf Deutsch. Ich bekomme einfach keine Befriedigung. Ich bekomme einfach keine Befriedigung, auch wenn ich es versuche und versuche und versuche. Ich bekomme einfach keine. Ich bekomme einfach keine. Wenn ich mit meinem Auto fahre und dieser Mann im Radio redet auf mich ein und ein mit lauter unnützen Informationen, die nur dazu bestimmt sind, meine Fantasie zu befeuern. Wenn ich vor dem Fernseher sitze und da kommt dieser Mann und erzählt mir, wie ich meine T-Shirts noch weißer machen kann, aber das kann gar kein Mann sein, denn er raucht nicht die gleichen Zigaretten wie ich. Ich bekomme einfach keine Befriedigung. Hey, 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 das ist, was ich sage. Wenn ich in der ganzen Welt herumfahre und ich mache dies und unterschreibe dort noch etwas und ich versuche, irgendein Mädchen aufzureißen, das zu mir sagt, komm vielleicht mal nächste Woche wieder, denn du siehst, ich habe gerade ein bisschen Pech. Und ich bekomme einfach keine Befriedigung. Hey, 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 das ist, was ich sage. Und ich bekomme einfach keine. Ich bekomme einfach keine. Ich bekomme einfach keine Befriedigung. Keine Befriedigung, keine Befriedigung, keine Befriedigung. Krasser Text. Von jemand, der eigentlich alles hat. Der alles hat. Genug Frauen. Also eigentlich könnte er sagen, ich kann mir die sexuelle Befriedigung holen, die ich will, wo immer. Alle haben Bock darauf, weil ich Mick Jagger bin. Dieser Text hier, die letzte Strophe, erinnert vielleicht manche Ältere an das Lied Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist, wie heißt das, bunt und schön. So und irgendwie und lässt mich irgendwie, heißt es dann hinterher, doch irgendwie leer zurück. Bin durch die Welt gegangen und die ist wunderschön. Und es gibt viele tolle Dinge, die Gott uns schenkt zum Genießen, die Gott uns echt zum Genießen gibt, wo Gott sagt, hey bitte, genieße es. Ich habe dir das alles geschenkt. Diese Buntheit, diese Schönheit, diese Vielfalt, was Essen angeht, was alle möglichen Dinge angeht, ist dafür da, dass du es genießt. Aber verhalte es nicht dafür, dass sie geeignet sind, deine Lehre zu erfüllen. Das Leben können sie dir nicht schenken. Sie dienen wunderbar als Zugabe zu einem Leben, das ich erfülle. Jesus sagt, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Leben in ganzer Fülle. Und da geht es darum, diese Fülle von Jesus zu erleben. Und zu fragen, Jesus, was ist denn eigentlich diese Fülle? Wenn mich so viele Dinge nicht befriedigen, wenn mich so viele Dinge nicht dazu dienen, dass die Leere, die ich manchmal erlebe, gefüllt werde, sondern ich immer wieder leer zurückbleibe, was ist denn dann? Wo liegt denn die Fülle? Was ist denn deine Fülle? Und im Johannesevangelium, in dem dieser Text steht, gibt es 7 verschiedene Worte, die heißen Ich-Bin-Worte. Und die machen deutlich, dass Jesus nicht nur die Fülle schenkt, sondern dass er sie selbst isst. Ich bin das Brot des Lebens, sagt er. Ich bin das Brot des Lebens, nur als ein Beispiel. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich habe eben gesagt, ich merke immer wieder, dass so eine Leere aufkommt, dass die Leere kommt auf, wenn ich den Fokus verliere auf Jesus, wenn ich wieder in diese Fallen tappe, dass andere Dinge mir doch die Erfüllung geben können, die eigentlich nur Jesus geben kann. Wenn ich sie doch wieder woanders suche, doch wieder meine, ich müsste mir das und das kaufen, um diese Leere zu füllen, anstatt es nur zu genießen. Wenn ich doch wieder versuche, mir irgendwas reinzuziehen, was mich erfüllen soll, aber es tut's nicht. Und dann merke ich, dann wird die Leere größer plötzlich. Wenn ich den Fokus verliere auf diese Fülle, die von Gott kommt, wenn ich sie nicht bei Gott suche. In die Bergpredigt ist schon ein sehr herausfordernde Stück Bibel. Und da sagt Jesus am Anfang, die gute Nachricht übersetzt das, glücklich zu preisen oder selig sind die, die nur noch von mir was erwarten. Die nur von Gott was erwarten. Glücklich zu preisen sind die, die alle Erwartungen auf Gott setzen. Und manchmal denke ich, wir geben uns so schnell mit so wenig zufrieden. mit noch mehr Geld, mit noch mehr Häusern, mit noch mehr Autos, mit noch mehr, hast du nicht gesehen. Ich glaube, du weißt am besten, was du da einsetzen kannst. Und Jesus sagt, sag mal, wie bescheiden seid ihr eigentlich? Wie bescheiden seid ihr eigentlich? Meinst du, du kannst mit so wenig glücklich werden? Du kannst mit so wenig das Leben finden? Und Jesus sagt, bei mir ist das Leben die Fülle. Ich möchte dich erfüllen. Jesus beschenkt dich gerne mit seinen guten Gaben, weil er dich liebt. Er sagt, du wirst ein- und ausgehen und Weide finden. Er beschenkt dich gerne mit seinen guten Gaben. Er macht das gerne. Nicht nur tröpfchenweise, nicht missmutig, nicht, naja, wenn du es nicht verdient hast, dann nicht, sondern er beschenkt dich gerne. Jesus ist das Leben. Er schenkt es nicht nur. In ihm liegt das Leben in der ganzen Fülle. In der Bindung an ihn liegt das Leben. Die Frage ist, darf Jesus deine Vorstellung von einem erfüllten Leben korrigieren? Jesus hat nicht gesagt, ich erfülle dir deine ganzen Vorstellungen, die du vom Leben hast. All das, was du dir wünschst, gebe ich dir. Das würden Eltern mit ihren kleinen Kindern nie machen. Es sei denn, sie wollen sie umbringen. Aber liebevolle Eltern, die das Wohl ihrer Kinder im Blick haben, die sagen, ich möchte, dass sie lebensfähig werden, die ganze Fülle des Lebens erleben und richtig satt, lebenssatt, voller Vertrauen, voller Liebe aufwachsen und lebensfähig sind. Du erlebst diese Erfüllung, die Jesus schenkt, wenn du seiner Vorstellung von erfülltem Leben mehr vertraust als deiner. Und da geht es darum, vielleicht zu fragen, was ist denn deine Vorstellung von erfülltem Leben? Was ist die denn? Und du erlebst Erfüllung, wenn du dich auf Jesus, den Geber, fokussierst und nicht in erster Linie auf seine Gaben. Ich weiß nicht, für was du in der Regel so betest. Sagst du, ich möchte vielleicht, dass ich einen guten Job bekomme. Oder lass mich so lange leben, oder das noch erleben, dass ich heiraten kann vielleicht, liebevolle Beziehung leben kann, dass ich erlebe, wie die Kinder heranwachsen und lebenstüchtig werden und dich kennenlernen. Schenk das, dass sie dir nachfolgen, die Kinder, alles Gute wünsche. Und ich hoffe auch, dass du diese vor Jesus bringst. Ich hoffe, dass du Jesus tatsächlich damit bestürmst. Aber geht es dir mehr darum, dass du auf das hoffst und das baust und die Erfüllung da wünschst, was du von Jesus bekommst? Oder geht es ja mehr um den Geber als um die Gaben? Glaubst du, dass in Jesus selbst die Erfüllung ist oder in dem, was Jesus schenkt? Das ist ein Unterschied. Und ich bin davon überzeugt, dass du die Erfüllung erlebst, wenn du dich auf den Geber fokussierst, statt auf die Gaben. Und bereit bist, dich von ihm beschenken zu lassen. Nun kann es ja sein, dass du sagst, ich habe mit dem Jesus noch gar nicht viel am Hut. Ich möchte jetzt ein Gebet beten, das dir die Möglichkeit eröffnet, durch diese Tür zu gehen, die Jesus heißt. Vielleicht hast du das noch nie gemacht. Vielleicht sitzt du auch schon lange hier im Gottesdienst und kommst öfters und denkst, alle denken, ich lebe schon mit dem Jesus. Aber eigentlich habe ich noch nie wirklich mit ihm angefangen. Aber auch wenn du schon lange unterwegs bist, kannst du dieses Gebet mitbeten. Und ich möchte dir Mut machen, das mitzubeten und Jesus neu in den Blick zu bekommen und die Erfüllung deines Lebens von Jesus zu erwarten, und nicht von anderen Dingen, denen du vielleicht nachjagst und die dich ausschlachten, ausrauben und leer zurücklassen. Ich bete. Jesus, wenn das wahr ist und du die Tür zu echtem Leben bist, dann will ich das erleben. Ich bitte dich, dass du mich mit Gott, deinem Vater, versöhnst. Ich bitte dich, dass du mir deine ganze Fülle schenkst. Vor allem will ich meine Hoffnung auf dich setzen und nicht auf die Erfüllung meiner Wünsche. Hilf mir dabei. Ich will dir gehören und deine Sicht von erfülltem Leben mehr vertrauen als meiner. Ich danke dir, dass du das Vertrauen zu dir in mir wächst und stärkst. Amen.